Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Du musst anfangen.
Julius.
Max.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter den Headlines, dem Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt. Vor mir sitzt Julius Lukas, seines Zeichens Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung.
Und vor mir sitzt Max Hunger, ebenso Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung.
Uns beschäftigt heute...
Warte mal.
Ja, okay, Entschuldigung.
Ich habe dir gesagt, ich habe noch was vorab.
Oh, was Besonderes.
Ja, wir haben verpasst, dass wir einjährigen Geburtstag hatten.
Das
war, glaube ich, letzte Folge wäre das gewesen.
Dann gratuliere ich dir ganz herzlich.
Ja, ein Jahr, irgendwie jetzt schon 30 Folgen, glaube ich.
Mhm. Ja. Ja, mir macht's Spaß.
Mir nicht.
Mal was anderes.
Macht natürlich auch Spaß. Ja, einfach nur so als kleines, wir haben das erste Jahr überlebt, geschafft, uns hören noch Menschen. Das ist schon mal eine schöne Sache.
In diesem Sinn auch ganz herzlichen Dank an alle, die uns regelmäßig hören.
Ja, absolut. Liked uns mal irgendwo. Das muss man alles mal sagen.
Genau. Irgendwann. Spread the word. Aber wir sind freuen uns über jeden, der da mal ein Ohr riskiert.
Genau. So, jetzt.
Heute beschäftigen uns die USA.
Ja.
Trump und sein neuer Politikstil, wenn man so will, beschäftigt ja sehr viele Menschen, Journalisten, Bürger und natürlich auch uns in der Redaktion. Und
wir würden das im Prinzip ja als Regionalzeitung gar nicht so aufnehmen. Ich meine, das ist
genau.
Natürlich internationale Politik ist jetzt nicht, haben wir natürlich in der Zeitung, aber ist jetzt für uns Regionalreporter nicht so.
Normalerweise interessiert uns ja nur, was in Sachsen-Anhalt passiert oder Auswirkungen auf Sachsen-Anhalt hat. Und tatsächlich hat das auch die US-Politik auf eine Weise, die ich jetzt auch nicht so vorhergesehen habe, aber du, Julius, hast da mit Menschen aus Sachsen oder mit einem Menschen unter anderem aus Sachsen-Anhalt gesprochen, der eine erschütternde Geschichte erlebt hat, die auch mit der US-Politik zu tun hat. Erzähl mal, worum geht's da?
Genau, es geht um Lukas Silav, der kommt aus Bad Bibra, das ist im Burgenlandkreis, lebt dort. Und der hat 2022 in Prag eine Amerikanerin kennengelernt, der war dort mit seiner Fußballmannschaft, hat die dort kennengelernt, wie man sich halt so kennen und lieben gelernt, könnte man dann natürlich auch sagen, oder es war dann auch so, die sind ein Paar geworden, haben sich dann später verlobt, er war in den USA, sie war auch hat eine ganze Weile in Deutschland gelebt. Ja, jetzt war es dieses Jahr dann, also die sind einfach ein Verlobter, ein paar Fernbeziehungen aktuell, und er war jetzt eine längere Zeit wieder mit ihr unterwegs. Die haben eine Reise gemacht nach Australien und Neuseeland, und der Plan war jetzt danach noch eine Weile zu ihr in die USA zu fahren, ein paar Wochen.
Wie alt sind die beiden, hast du das gesagt?
Wie alt sie ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Er ist 25 oder 27 oder irgendwas. Mhm. 27, glaube ich.
Ja, das war jetzt 100%. Eine Fernbeziehung geführt, das heißt, er hat sie auch vorher schon ein paar Mal in den USA besucht?
Genau, er hat sie schon besucht, sie haben gemeinsam Urlaube gemacht, sie waren zum Beispiel so eine Kreuzfahrt über das Mittelmeer gemacht und sowas. Genau, und jetzt waren sie auch wieder im Urlaub. Anfang des Jahres sind sie nach Australien geflogen und Neuseeland. Und dann wollten sie danach noch eine Zeit lang, also nicht ewig, so ein paar Wochen oder so, in den USA verbringen, in Las Vegas. Sie wohnt in Las Vegas.
Sie wohnt in Las Vegas, auch abgefahren. Ich kenne nur Leute, die da irgendwie Urlaub machen.
Ja, aber es ist ja durch, also es ist ja eine Stadt, da wohnen also auch Menschen. Mhm. Sie ist da eine Psychologin, hat eine Praxis. Genau, da wollte er hin, und er ist auch ganz normal eingereist, Ende Januar ist er ganz normal in die USA eingereist, hatte dafür ein ESTA. Ein ESTA ist so eine, es ist kein direktes Visum, es ist so ein, man sagt so eine Einreisegenehmigung, das ist so ein spezielles Programm, was es in den USA gibt für verschiedene Staaten, denen man im Prinzip vertraut. Da müssen die Touristen und auch Geschäftsreisende zum Teil müssen halt kein Visum beantragen, sondern können mit dieser vereinfachten Form einreisen.
Ist also extra auch gedacht für so Touristen aus Ländern,
die
irgendwie gute Beziehungen zu den USA pflegen.
Ich weiß nicht, ob du schon mal in den USA warst.
Nee,
ich war schon mal in den USA, und das muss man vorher ausfinden. Das ist ein bisschen, es kommt einem schon komisch vor, weil man muss viele Fragen, also auch Social-Media-Aktivitäten und sowas. Also
werden Sie einen Terroranschlag in den USA begehen?
Ich weiß gar nicht, ob die Frage dabei ist. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht daran erinnern, aber sind schon komische Sachen dabei. Man muss auch irgendwie andere Kontakte angeben oder so, oder sollte das machen. Ich glaube, irgendwie, als ich dann Social-Media-Profile von meinen Eltern angeben sollte, die zum Beispiel gar keine haben, habe ich dann gedacht, das mache ich jetzt mal nicht, das hat ja auch keine Auswirkungen am Ende. Da sind die USA, gucken da schon sozusagen, dass man das ordentlich macht, und was man auch ganz wichtig, wird für den Fall auch wichtig, ist, man hat damit keine Einreisegarantie. Das bedeutet, das sagt auch das Auswärtige Amt, entscheidend ist der Grenzbeamte, dem man dann am Flughafen oder wo auch immer man die Grenze übertritt, gegenübersteht, der entscheidet. Aber, und das ist so ein Moment, also es war bei mir Flughafen und stehst du dann so grimmig guckenden Grenzbeamten.
Mit Fliegerbrille.
Ja, ich glaube, es war wirklich so. gegenüber und denkst dir nur, jetzt einfach nur dastehen, ganz normal wirken. Ich meine, man hat ja auch nichts Illegales oder so vorgemacht, getan und so. Aber das ist dann schon eine komische Situation, weil man ja auch vorher so ein bisschen mitkriegt, dass das eben so der Punkt ist, wo es auch noch schief gehen könnte und dass das durchaus auch passiert.
Okay, aber üblich ist das schon für Touristen und in der Regel funktioniert ja, das auch.
Das sind im vergangenen Jahr sind 2 Millionen Menschen aus Deutschland in die USA gereist. Also das ist ein Standardprozess, den eben 2 Millionen Menschen letztes Jahr durchlaufen haben, bei dem im Prinzip jetzt auch dann nichts passieren sollte. Das gibt es ja auch für andere Länder. Also eigentlich ist das nicht das Problem.
Okay, und Lukas Silaf aus Bad Bibra hat genau das auch getan.
Genau, der ist ganz normal eingereist, war dann auch in Las Vegas und dann kam es dazu. Also ich habe, vielleicht um das nochmal zu sagen, ich habe mit ihm telefoniert und auch mit seiner Verlobten in den USA.
Also, zur Recherche kommen wir noch, aber ja.
Hm. Genau, ja. Und dann war es so, dass im Februar, Mitte Februar, wir waren dann also in den USA ein bisschen, Mitte Februar musste dann der Hund seiner Verlobten operiert werden. Der hat, ist wieder was für dich.
Ja, Tiere.
Tiere, Hundestories. Der hatte einen Tumor, Krebstumor und musste operiert werden. Das musste auch relativ schnell gehen in diesem Fall. Und sie hat zu mir gesagt, sie hat halt in Amerika, in ihrer Umgebung niemanden gefunden, der das machen kann.
Interessant, okay. Also ich weiß nicht, wie die tierärztliche Versorgung in Deutschland wäre das, glaube ich, nicht so schwierig gewesen.
Aber genau, also es war irgendwie anscheinend nicht möglich. Auf jeden Fall entschieden sie sich dann, den Tierarzt zu nehmen, den sie gekriegt hat auf die Schnelle und der war in Tijuana. Und Tijuana ist Mexiko. Also USA vielleicht noch ganz kurz, San Diego und Tijuana liegen sich eigentlich im Prinzip gegenüber. San Diego ist US-amerikanische Seite, Tijuana ist mexikanische
Seite. Aber von Las Vegas nach Tijuana ist ein Stück, oder?
Exakt ist ein Stück. Die Amerikaner sind aber viel gewohnt. Sie sind 7 Stunden gefahren am Valentinstag, also am 14. Februar, 7 Stunden bis nach Tijuana. Das hat dann auch alles geklappt. Der Hund wurde operiert, es ging alles gut und sie blieben dann noch, der muss noch mit 3 Tagen noch quasi beobachtet werden und sie blieben dann bis zum 18. und fuhren dann am 18. zurück in die USA.
Über die mexikanisch-US-amerikanische
Grenze. Genau, von Mexiko über die Grenze in die USA und dort passierte das dann.
Was
jetzt
passierte
dort? Jetzt kommen wir mal zum Punkt, genau. An der Grenze, ganz normal, sind halt in die Grenze reingefahren, kamen die Grenzbeamten und haben sie kontrolliert. Und da passierte es dann wohl, und das kann man jetzt nur so rekonstruieren, wie mir das die Verlobte und wie mir das Lukas Silaf, die Verlobte heißt übrigens Lennon Tyler, falls ich den Namen nochmal irgendwann erwähne, wie die mir das erzählt haben. Und sie haben gesagt, er hat sich wohl, also sobald die Grenzbeamten gesehen hatten, dass er einen anderen Pass hat, also einen deutschen Pass, ob sie das jetzt gleich erkannt haben, weiß ich nicht, haben sie sich nur noch auf ihn konzentriert und er hat wohl unglücklicherweise gesagt, dass er in Las Vegas lebt.
Auf Englisch?
Ja, also seine Verlobte hat mir gesagt, er spricht nicht besonders gut Englisch und hat sich da einfach unglücklich ausgedrückt. Sie hat das probiert sofort zu revidieren, hat gesagt, nein, er ist ja nur bei mir und er ist Tourist und er ist vorübergehend da, er fliegt dann wieder nach Deutschland. Die Grenzbeamten hat das dann wohl überhaupt nicht mehr interessiert. Die haben sich sofort nur noch auf ihn, haben ihn dann quasi gesagt mitgenommen, weil, und jetzt kommt der Grund, weswegen das unglücklich war, wenn er sagt, dass er dort lebt, ist das natürlich illegal, weil er darf nicht in den USA leben mit nur diesem Esther.
Leben, ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn man die Formulierung live benutzt,
genau,
kann er das so sagen, jetzt gerade bin ich da, aber live im Sinne von, ja, das ist mein Wohnsitz, wäre von diesem Esther nicht gedeckt. Also da, man muss ja irgendwann wieder ausreisen.
Man muss wieder ausreisen und das muss man, glaube ich, auch sogar beim Esther angeben, wann man wieder ausreist. Aber das hat ihn dann alles nicht mehr interessiert. Auch die Len Tyler, also seine Verlobte, hat sich wohl auch so aufgeregt und hat da alles probiert und wurde dann am Ende auch in Handschellen noch abgeführt. Und
sie wurde in Handschellen abgeführt?
Sie wurde in Handschellen abgeführt, okay, weil sie sich natürlich gewusst hat, dass das jetzt keine gute Entwicklung ist und da probiert hat, eben alles zu machen, mit Supervisern zu sprechen und so weiter, um das dort vielleicht noch an der Grenze aufzuklären. Das war nicht möglich, er wurde dann abgeführt, wurde verhört und in der Konsequenz wurde sein ESTA storniert oder abgelehnt oder quasi.
Das heißt, er war dann in den USA ohne Aufenthaltsgenehmigung.
Genau, und das und dann ist es so ein bisschen, dann das Problem oder das weitere Problem entstand dann dadurch, dass er im Prinzip schon in der Grenze war und schon in den USA war und dort dann eben ohne gültigen Aufenthaltstitel, ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. Okay,
das heißt, was ich jetzt erwartet hätte, dass sie ihn wieder zurück nach Mexiko schicken.
Genau, das wäre die passiert. Bessere Variante gewesen, weil dann wäre er in Mexiko gewesen, zwar auch dort jetzt dann, obwohl dort hat er ja im Prinzip einen Aufenthaltstitel gehabt, weil er ist ja eingereist. Das wäre viel besser gewesen, war aber nicht so, weil dort kam er dann, weil er schon auf US-amerikanischem Boden war, kam er dann in Abschiebehaft.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also Abschiebehaft, in Deutschland gibt es das ja nicht in dieser Form, was ist das?
In Deutschland gibt es das schon.
Achso, also Abschiebe. Doch, stimmt, ja, es gibt...
Genau, das gibt es schon, also es ist jetzt nicht, es gibt Abschiebegefängnisse, das ist im Prinzip, aber im Prinzip ist es ähnlich, also ich kann das jetzt nicht in allen juristischen Verästelungen sagen, aber man wird inhaftiert, um abgeschoben zu werden, damit man sich eben dieser Abschiebung nicht mehr entziehen kann.
Wir haben keine Abschiebegefängnisse in dem Sinne, glaube ich, ne? Also als explizite Einrichtung, das gibt es bei uns nicht, aber das gibt es in den USA, richtig?
Ja, das ist aber, es ist ein sogenanntes Detention Center, das ist eine Haftanstalt im Endeffekt. Also die wird dafür genutzt. Ich weiß nicht, ob die noch für andere Sachen genutzt wird. Soweit habe ich das jetzt nicht recherchiert, aber auf jeden Fall ist es eine Abschiebehaft, die das Ziel hat, ihn abzuschieben. Mhm. Und da kommst du dann hin. Und das ist aber ähnlich einem Gefängnis. Man sitzt da mit, halt nicht mit Schwerverbrechern, sondern jedenfalls weiß man das nicht. Der Grund, weswegen die anderen da sind, ist eben der gleiche. Sie sollen abgeschoben werden. Hat gemeint, das sind Russen, Kosovaren, Mexikaner, also aus aller Herren Länder, Leute. Und er kam zuerst in eine Quarantäne. Das wird immer gemacht, da, um halt so Gesundheitstests erstmal zu machen, ob jemand gesund ist, nicht irgendwelche Krankheiten hat. Das wird zuerst gemacht für 48 Stunden. Recht unangenehm ist man irgendwie zwar zu zweit auf der Zelle, aber mit Toilette in der Zelle, mitten im Raum sozusagen. Also man hat da jetzt auch nicht große Privatsphäre.
Klingt wie im Film.
Exakt, klingt wie im Film. Also wie man das, ja, also im Endeffekt ist es, also das hat er auch gesagt, es ist ein bisschen wie in amerikanischen, wie man sich das vorstellt. Und dann kam man in den größeren Bereich mit irgendwie 120 Leute waren da wohl und da waren sie dann zu acht auf dem Zimmer. Es war wohl die Stimmung ganz okay, also jetzt nicht so Bandengewalt oder sowas, wie man das aus eben aus Filmen kennt. Das war, wie gesagt, in diesem Bereich des Gefängnisses nicht ganz so. Es gab trotzdem irgendwie auch Aggressivität und Prügeleien, aber er war da jetzt nicht so...
In seiner Zelle? Oder?
Nee, innerhalb der dieser 120 oder 128 Leute waren es. Genau, und dann ist er erstmal da und das...
Wie lange musste er dort bleiben?
Genau, am Ende muss er 2 Wochen bleiben, was ja schon Wahnsinn ist, dafür, dass er im Prinzip nichts...
Ich wollte gerade sagen, man muss sich nochmal, also der Mann besucht mit einem auf einem ganz normalen Weg seine Verlobte in den USA.
Genau, hat nichts Illegales getan, hat sich vielleicht nur ungünstig ausgedrückt und das reicht dann dazu, ihn 2 Wochen seiner Freiheit komplett zu entziehen.
Am Ende kann man ja sagen, ein falsches Wort, die Formulierung für ich lebe oder ich bin.
Wie gesagt,
oder,
wir können das immer nur so ein bisschen rekonstruieren nach dem, was die uns gesagt haben. Es ist natürlich für uns zur Recherche auch vielleicht schon mal kaum oder nicht möglich, da irgendwie von den US-amerikanischen Grenzeinheiten da irgendeine Stellungnahme zu bekommen oder irgendeine Auskunft, das ist natürlich
unmöglich. In dem Fall sicherlich ist es mehr oder weniger eine Quelle oder 2 Menschen auf derselben Seite, aber es ist ja erstmal authentisch. Also
es ist authentisch, zumal es jetzt gerade aktuell auch einen anderen Fall gibt, der ähnlich gelagert ist, sogar an der gleichen Stelle. Mhm. Da geht es um eine Frau, Jessica Brösche heißt die, eine Berliner Tattoo-Künstlerin, die auch in den USA unterwegs war, da eine bekannte, also eine befreundete Tattoo-Künstlerin, Tätowiererin besucht hat. Und bei der war wohl der Grund, weswegen sie auch dort festgenommen wurde und die ist gerade erst freigekommen, also letzte Woche glaube ich, die musste 6 Wochen war die dort in Haft, also noch viel länger. Und bei der war es wohl, weil sie ihr Tätowierzeug dabei hatte und dann eben der Grenzbeamte gedacht hat, ja, die will hier arbeiten mit ihrem Tätowierzeug. Das war der Grund so, obwohl sie da nur zu Besuch war und jetzt ihr Tätowierzeug, um sich mit ihrer Freundin da auszutauschen, aber keinesfalls, um jetzt da massenhaft Leute zu tätowieren oder irgendein Business aufzumachen. Aber das hat ausgereicht, um sie dann da festzunehmen. Also es gab einen ähnlichen Fall, die war auch dann in diesem San Diego Detention Center, das hat noch einen anderen Namen, aber da in dieser Haftanstalt in San Diego untergebracht und war eben 6 Wochen dort. Ja, also muss man sich vorstellen, dass man da einfach 6 Wochen festgehalten wird und da sollen die Bedingungen, also die hat das wohl psychisch auch sehr, sehr fertig gemacht. Also gibt es auch Aussagen von ihrer Mutter, dass sie da irgendwie auch in Behandlung genommen werden sollte und da auch extrem darauf reagiert hat. Also ja, das ist schon heftig, dass das einfach so funktioniert.
Gehen wir mal zurück zu Lukas Silav. Also der sitzt da jetzt drin. Seine Freundin konnte das nicht verhindern. Jetzt ist er da in Abschiebehaft. Was ist dann passiert?
Genau, also seine Freundin konnte das dort erstmal an der Grenze nicht verhindern. Die musste dann wieder nach Hause und sie hat dann quasi 24 Stunden gefühlt am Tag probiert, da irgendetwas zu machen. Und das Problem ist, soweit ich das nachvollziehen kann, ist es in den USA so, wenn man in dieser Abschiebehaft hat man keinerlei rechtliche Möglichkeiten mehr. Also sie hat mir gesagt, sie hat mit bestimmt 60 Anwälten telefoniert und die immer gefragt, was können wir machen, gibt es irgendwelche rechtlichen Mittel, was können wir tun? Und die haben alle abgelehnt und haben gesagt, man hat da an diesem Status keine Handhabe mehr. Das nächste, was in diesem Status folgt, ist Abschiebung mit einem Flieger, den die USA dann irgendwie organisieren. Und das Problem war ja dann auch, sie konnte dann auch mit ihm telefonieren, auch alles, wie man das halt kennt, die stehen da alle in der Reihe für ein Telefon, müssen sie ewig anstellen, dann kostet so ein Telefonanruf $30 und das ist alles.
$30?
Ja, ja.
Auch irgendwie Abzocke. Draußen,
und das ist dann, glaube ich, das geringste Problem, ja. Was man da hat. Ja, das Problem, man hat halt überhaupt keine Zukunftsgewissheit, weil die einem dort auch nicht sagen, wann das geschehen wird, also wann die dann gedenken, einen nach Europa oder nach Deutschland zu bringen. Also
irgendwie auch Unsinn, weil er wäre sicherlich ganz gern ausgereist, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist ja dann auch die Lösung der ganzen Sache ist dann, dass er eben nicht mit einem Abschiebeflieger der USA ausreist, sondern eben privat. Das wird dann am Ende die Lösung sein. Aber in dem Moment weißt du halt überhaupt nicht, wann es da weitergeht.
Ja.
Und das ist aber zum Beispiel auch eine Parallele in Deutschland. Wenn man dann in so einer Abschiebehaft ist, dann ist es ja auch erstmal unklar, wann dann der Flieger nach
Prozesse in Deutschland,
genau. Sind dann ähnlich, wie gesagt, das ist jetzt nicht hundertprozentig sicher, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das genau in Deutschland abläuft. Dort ist das so, man sitzt dann da und wartet und keiner gibt einem im Prinzip richtige Auskunft und man muss halt gucken, wann man rauskommt. So, also sie hatte dann probiert, das auf alle möglichen Wege zu machen und hat dann irgendwann gesagt, sie hat dann gemerkt, es gibt rechtlich einfach keinen Weg rein. Sie hat es auch über die deutsche Botschaft, hat sich da ziemlich echauffiert über die deutsche Botschaft, dass die halt, also Konsulat, das dann in Kalifornien da irgendwo ist, dass die halt überhaupt nichts gemacht haben, sondern gesagt haben, ja, sie müssen mal gucken, wenn der muss ich mal bei Ihnen melden und so. Also der Lukas aus der Haft sollte sich doch mal bei Ihnen melden und so. Das war aber alles nicht möglich und die hatten da aber auch jetzt nicht so wirklich den Drang, aktiv zu werden auf diplomatischen Wege. Jedenfalls hat sie das so empfunden. Genau, und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, was bleibt mir jetzt noch? Und das war dann der Gang in die Öffentlichkeit. Also sie hat dann einfach in San Diego mit lokalen Medien Interviews gemacht. Und dann, so erzählt sie es, ging es wohl relativ schnell. Sobald der erste Beitrag da gesendet war, über irgendeinen TV-Sender lokalen, war wohl auf einmal die Option da, morgen ein Flieger von San Diego nach München.
Ein Hoch auf die freie Presse.
Kann man so sagen. Ticketpreis $2,733.
Oh, ein Schnapper.
Also das ist schon heftig. Also ja, da kann man normalerweise dreimal hin und her fliegen. Genau, das hat sie dann bezahlt, hat sie gesagt. Und dann hat das auch funktioniert. Er wurde mit Handschellen bis zum Flieger gebracht und dann konnte er nach Deutschland fliegen.
Okay, und jetzt ist er wieder hier.
Jetzt ist er wieder in Deutschland, jetzt ist er wieder in Bad Bibra und hat natürlich jetzt erstmal so ein bisschen das alles zu verdauen.
Wie blickt er da so heute drauf?
Naja, hat schon gesagt, es ist eine total heftige, skurrile Sache gewesen, mit der er auch nie im Leben gerechnet hätte. Und ja, also seine Botschaft und auch die seiner Verlobten ist schon ganz klar. Also fahr da einfach nicht hin, das kann jeden treffen.
Ja. Bevor wir da zu den Dimensionen kommen und wie man das vielleicht einordnen muss, nochmal eine Frage zur Recherche. Das ist jetzt eine sehr persönliche Geschichte. Du hast aber schon jetzt die Frage, wie hast du diesen Menschen gefunden? Du hast ja schon gesagt, Tyler, seine Verlobte.
Lennon Tyler.
Tyler ist der Nachname. hat sich an die Presse gewandt.
Ja.
Bist du auf sie aufmerksam geworden oder wie hat das funktioniert? Aber an die US-amerikanische Presse erstmal, davon gehe ich jetzt aus.
Genau. Und dann schwappte das so nach Deutschland. Das also war ja jetzt auch, als wir darauf aufmerksam wurden, das war ja schon da war er ja im Prinzip schon wieder in Deutschland. So. Das hängt damit zusammen, dass das natürlich, wenn da jemand inhaftiert wird und das aus Deutschland jetzt auch nicht so betrieben wird, im Prinzip kriegt man das hier ja nicht mit. Wer soll das wissen? Also und wenn auch die Familie hier vor Ort da jetzt nicht irgendwie sagt, Leute, da ist was, dann haben wir natürlich jetzt kaum eine Chance, da irgendwie Informationen zu kriegen. In dem Fall war es dann so, dass es eben über erste Berichte in europäischen Medien, eben mit diesem anderen Fall zusammen, kam das eben auch zu uns. Und dann sucht man die Person halt. Also sobald man einen Namen hat und eine ungefähre Ahnung, wo derjenige sich aufhalten könnte, dann kann man die online suchen, kann man die über Social-Media-Kanäle suchen und das hat dann auch gut funktioniert.
Dann hast du die angeschrieben oder ihn.
Genau, im Fall. Genau, so macht man das dann. Ja. Sagt man, hier sind sie das und können wir mal reden. Mhm. Und die, also Len Tyler, die war auch sehr offen, hat da auch das gleich gesagt, ja klar, irgendwie ist wichtig und eben auch mit dieser Message zu sagen, hier, das ist irgendwie gefährlich, in die USA aktuell zu reisen. Und genau, man muss auch ein bisschen gucken, Las Vegas hat 9 Stunden Zeitverschiebung, da muss man schon gucken, dass man da einen Zeitpunkt findet, wo man
telefonieren kann. Ja, das kenne ich auch, Recherchen mit Menschen aus den USA
zumal wenn sie an der Westküste sind.
Zu lustigen Uhrzeiten.
Genau, genau, das passt. Das hat dann gut funktioniert und ging dann noch relativ schnell und dann kann man das natürlich
auch. Ja, in dem Fall haben sie auch offensichtlich auch nach der Entlassung da aus dem Abschiebegefängnis logischerweise ja ein Interesse daran,
damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, das ist immer so ein bisschen. Ja, also wäre die Verlobte nicht so hinterher gewesen, eben auch hätte ihr das nicht den entscheidenden Punkt gebracht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann nicht in der deutschen Öffentlichkeit irgendwie relevant geworden wäre. Sie hat das so vorangetrieben und hat auch gesehen, dass das eine Wirkung entfalten kann. Deswegen hat sie es wahrscheinlich auch mit mir hier, mit uns hier geredet.
Ich habe das ja vorhin anmoderiert mit die US oder der Wechsel an der Spitze der USA mit dem neuen Präsidenten oder mit dem Präsidenten Donald Trump. Dass das was damit zu tun hat, das ist zumindest mein Eindruck. Lass uns mal versuchen, das einzuordnen. Also ich weiß, dass die Grenze zu Mexiko bekannt ist für viele Migranten, die in die USA wollen, aber auch für Drogenschmuggel und dass das von den Amerikanern schon lange nervös betrachtet wird und auch, dass die sehr stark gesichert ist.
Es war eben doch eine der Trumpschen Wahlversprechen, dass er dort quasi, wie soll man das nicht ausdrücken, aufräumen will oder das halt stoppen will, diese illegale Migration.
Also sind die Grenzbeamten da jetzt durch Trump oder auf seine Anweisungen besonders nervös und besonders zugriffsfreudig? Oder
genau, das ist halt auch so ein bisschen, was du ja vorhin schon angesprochen hast, dass es im Prinzip ein Thema ist, wo wir jetzt eine Quelle haben oder eine Quelle, die eine Seite berichtet und wir die andere Seite, nämlich der Grenzschützer dort jetzt so ein bisschen nicht beleuchten können, mangels Zugriffsmöglichkeit auf die Leute. So, also man kann natürlich da auch eine Presseanfrage stellen oder so, würde vielleicht auch irgendwann mal eine Antwort kriegen. Die Erfahrung sagt, dass das, wenn überhaupt was kommt, dann nichts Fruchtbares ist.
Deutsches Regionalmedium ist
hat eher man da wenig Chancen. Deswegen passt aber eben auch in diesen Gesamtkomplex, in der Beurteilung dieser Sache, passt eben auch, dass Donald Trump dezidiert auch diesen Einheiten da an den Grenzen im Januar mitgegeben hat, dass er dort mehr Verhaftungen, mehr Festnahmen möchte. Da gibt es auch tatsächlich Zahlen, die da genannt worden sein sollen gegenüber Beamten, gegenüber führenden Beamten dort.
Also so eine Art Quote, die sie erfüllen
sollen? Genau, so eine Art Quote und das wurde dann auch kommuniziert, auch in US-Medien kann man in verschiedenen Medien das so nachlesen, dass eben da gibt es eine Grenzeinheit, die heißt ICE, also ICE, die soll 75 Festnahmen pro Standort zum Beispiel pro Tag liefern, was eine deutliche Erhöhung gegenüber den vorherigen Zahlen wäre. Das fordert dann Trump halt, dass das nach oben geht. Und in diesem Kontext kann man sich natürlich vorstellen, dass die dann aggressiver reagieren, wenn sie für sich, das ist jetzt in gewisser Weise eine Unterstellung, aber in dem Kontext könnte man das so sehen, dass die natürlich aggressiver reagieren, wenn sie eine Chance sehen, dann eben so eine Festnahme zu machen.
Ja, also du hast ja schon gesagt, wir können es nicht abschließend beurteilen, wir kennen die andere Seite nicht und es ist ja auch durchaus denkbar, dass es da, dass die Erfahrungen haben, die das schon ein bisschen erklären, warum die da so nervös reagieren. Ja. Trotzdem, so wie die beiden das schildern, ist es für mich, wirkt es wie Behördenwillkür und eine große Ungerechtigkeit. Da wird jemand auch, ja, es ist ja, wird eingesperrt über mehrere Wochen. Sie müssen viel Geld bezahlen, um da wieder rauszukommen. Dabei hat er nichts Böses im Schilde geführt und vielleicht.
Ja, wurde er auch für nichts verurteilt oder so.
Genau, also es gibt gar keinen Prozess. Es gab keinen Prozess. Sie hatten keine Möglichkeit, irgendwie juristisch dagegen vorzugehen. Finde ich schon auch relevant, dass man solche Geschichten mal erzählt.
Also ich habe jetzt mich auch danach mit nochmal Leuten unterhalten, die die USA kennen, vor allen Dingen aus der Reisebranche, weil für uns natürlich auch so ein bisschen das Thema dann war, ist das dann jetzt noch sicher? Sollte man wirklich davon Abstand nehmen von Reisen in die USA? Und die haben gesagt, naja, sowas gab es im Prinzip natürlich auch schon vorher und besonders seit 9/11, seit den Terroranschlägen, sind die USA da sehr extrem geworden, was solche Sachen anbelangt, also sehr viel vorsichtiger. Also einer hatte mir genannt, der wollte es aber jetzt so nicht öffentlich sagen, ja, dass zum Beispiel auch Udo Jürgens, also der Schlagersänger Udo Jürgens, mal für 2 Stunden in Abschiebehaft kam. Also allerdings nur für 2 Stunden, das ist natürlich schon auch noch ein gravierender Unterschied, ob man 2 Wochen in Abschiebehaft ist oder 2 Stunden.
Kennen die den dann nicht? Wissen die nicht, wer das ist?
Naja, ich weiß gar nicht, was da der Vorwurf, ich krieg's es nicht mehr zusammen, was da der Vorwurf war. Aber dass sowas durchaus passieren kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch keine gute Werbung für die USA, wenn sowas passiert. Und ich finde auch für uns ist es relevant, das aufzugreifen, weil das natürlich für Leute, die mit dem Gedanken spielen, die USA zu fliegen, diese Erfahrung will einfach keiner machen. Und wenn die Gefahr jetzt möglicherweise, oder ich sehe das schon auch so, dass die Gefahr gestiegen ist, dann sollte man das schon auch erzählen, dass das so ist. Und das hat auch einen, die haben natürlich jetzt mal in der Reisebranche, habe ich nachgefragt und die haben gesagt, nee, das ist jetzt noch nichts zu erkennen, ist vielleicht auch einfach zu früh. Ich meine, Trump ist jetzt 3 Monate.
Was ist nicht zu erkennen, dass solche Fälle häufiger passieren oder dass das Leute abschreckt?
Dass die Fälle häufiger passieren, ist jetzt auch noch nicht so, wie gesagt, diese 2 Sachen gibt es, ist jetzt auch noch nicht so bekannt. Aber dass es die Leute abschreckt, nach in die USA zu fliegen, ist jetzt noch nicht zu erkennen. Aber es gibt auch in der ersten Präsidentschaft gab es den sogenannten Trump-Slump, hat man das dann genannt. Also eine Einreiseflaute von Touristen in die USA aufgrund der Präsidentschaft von Trump, oder es wird mit darauf zurückgeführt, dass eben die Regeln verschärft wurden und die Leute eben mehr Bedenken um ihre eigene Sicherheit hatten in Trump-Amerika und dass es da zu deutlichen Einbrüchen führte. Und dann kam natürlich dann auch noch die Pandemie dazu, aber zum Beispiel von 2017, als Trump Präsident geworden ist. Auf 2018 ist zum Beispiel die Ankünfte deutscher Gäste in den USA um, 7,4% gesunken. Also da gab es schon deutliche Flaute.
Was ja eigentlich nicht im Interesse eines Landes sein kann, weil Touristen immer Geld mitbringen.
Ja, das ist auch einer der Sektoren, wo die USA einen Überschuss erwirtschaftet gegenüber Deutschland zum Beispiel. Also das ist ja das, was Trump immer will, dass sozusagen nicht mehr dieses Defizit besteht. Handelsdefizit, der Tourismus zum Beispiel, da machen sie Überschuss gegenüber Deutschland. Das heißt, deutsche Touristen geben mehr Geld in den USA aus als amerikanische Touristen in Deutschland. Also insofern ist das auch so ein Wirtschaftsbereich. Es gibt dann auch andere Bereiche, das kann man ein bisschen ausdehnen, wenn man das will. Also das natürlich die ganzen Kürzungen, die dann den ganzen Regierungsapparaten sind, auch dazu führen, dass zum Beispiel Nationalparks möglicherweise schlechter mit Rangern ausgestattet werden könnten, die Angebote dann nicht mehr so aufrechterhalten werden können. Da gibt es in der Tourismusbranche schon, denke ich, mehr oder entwickelt sich mehr Negatives, als die jetzt so sagen wollen würden nach außen hin. Aber wir müssen gucken.
Ja, also für mich, auch wenn es nur ein Einzelfall ist von Lukas Silav, es macht die USA als Reiseziel jetzt für mich auch nicht unbedingt attraktiver.
Genau, und ich denke, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das ist. Ich habe auch mit einem Professor von der Hochschule Harz gesprochen, der internationalen Tourismus sein Fachgebiet ist, und der hat gesagt, naja klar, das ist eine sehr, sehr, also Sicherheit ist ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium für Reisende. Und wenn man auch nur den Gedanken hätte, dass einem sowas passieren könnte, dann sagt man vielleicht, na gut, dann fliege ich nach Dubai, Thailand oder sonst wohin, da ist auch schön. So, also das kann schon sein, das kann den USA da schaden, aber ja, da ist ja Trump dafür bekannt, dass diese langfristige Perspektive da nicht zwingend immer von ihm eingenommen wird.
Okay, vielen Dank, spannende Geschichte.
Ja.
Nächstes Mal wieder eine spannende Geschichte, hoffentlich.
Ganz genau. Immer spannende Geschichte.
Immer spannende Geschichte.
Im zweiten Jahr wird es ja nicht langweilig.
Nein, es wird immer nur besser.
Genau.
Insofern, vielen Dank, bis in zwei Wochen, würde ich sagen. Ach so, und wen das interessiert, wir verlinken natürlich Julius' spannenden Artikel
über
das Schicksal von Lukas Silav in den Shownotes.
Genau.
So bis dann.
Tschüssi. Ciao.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.